D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Ach komm, Brexit. Niemals passiert das. Ach komm, Donald Trump wird Präsident. Ey, auf gar keinen Fall. Ach komm, Marine Le Pen gewinnt die Wahl in Frankreich. Naja, also nach all dem muss man sagen, so wirklich sicher sein kann man sich da nicht, ne? Am Wochenende geht's los, erster Wahlgang in Frankreich am Sonntag. Was sehr unwahrscheinlich ist, dass dann schon feststehen wird an diesem Tag, wer neuer Präsident oder neue Präsidentin sein wird. Vielen Franzosen ist immer noch nicht klar, wen sie überhaupt wählen sollen von den insgesamt 11 Kandidaten. Und wir klären gleich, warum das so ist, warum so viele noch so unentschieden sind. Monsieur le Pascal Fischer dans le studio ce soir.
Bonsoir.
Bonsoir, ça va?
Ah oui, ça va bien.
Hein? Ça va bien. Bien, okay. Also haben wir das schon mal geklärt. Pascal Fischer heute bei mir im Studio. Und ich bin Sonja Meschkat. Hallo.
D-Radio Wissen.
Es gibt Geschäfte in der Innenstadt, die werden gar nicht erst aufmachen. Paare, die im Rathaus heiraten wollen, werden von der Polizei begleitet. Viele Straßen im Zentrum werden gesperrt und der Luftverkehr wird eingeschränkt sein. Dazu 50.000 Demonstranten, die erwartet werden, und 4.000 Polizeibeamte, die Proteste begleiten. Mehr mediale Aufmerksamkeit bekommt an diesem Wochenende keine andere Partei. Die AfD wird am Samstag und am Sonntag ihren Parteitag in Köln abhalten. Und weil so viele Bündnisse zu Protesten und Demos aufgerufen haben, gibt es natürlich ein spezielles Sicherheitskonzept. Das hat die Kölner Polizei heute vorgestellt. Mein Kollege Moritz Küpper war bei dieser Pressekonferenz dabei. Moritz, die Polizei hat schon gesagt, dass sie konsequent einschreiten wird, jede Art von Blockade unterbinden will. Wie schätzen die das denn überhaupt ein, was da auf sie zukommt?
Naja, genau wissen sie es natürlich auch nicht, was da auf sie zukommt, aber sie rechnen natürlich mit einigem. Der Kölner Polizeipräsident Jürgen Matthies hat heute Nachmittag ja auf dieser Pressekonferenz deutlich gemacht, dass Köln eben, du hast es gerade ja auch schon anschaulich geschildert, vor einem Ausnahmewochenende steht. Also insgesamt werden mehr als 50.000 Teilnehmer erwartet, vor allem bei den Gegenprotesten. Die AfD hat nur 600 Delegierte in diesem Hotel. Er erwartet dort einiges und nicht nur friedlichen Protest.
Wir haben zumindest die Erkenntnisse, dass mehrere tausend Linksextreme aus dem gesamten Bundesgebiet hier nach Köln anreisen werden. Und uns liegen Erkenntnisse darüber vor, dass mehrere hundert gewaltbereite, gewaltsuchende oder gewaltaffine Personen nach Köln kommen wollen.
Ja, und deshalb wird es eben an diesem Wochenende einen der größten Polizeieinsätze der letzten Jahre in Köln geben, in der Kölner Stadtgeschichte. Der Kölner Polizeipräsident kündigte dazu an.
Wir werden den Einsatz mit weit über 4.000 Polizeibeamtinnen und Beamten durchführen. Und zur Bewältigung des Einsatzes werden wir auch Fahrzeuge vorhalten, Wasserwerfer, und wir werden auch Spezialkräfte vorhalten, die dann anlassbezogen eingesetzt werden können.
Also er machte deutlich, er wird da nichts tolerieren, und das gilt vor allem eben auch damit, dass man den Parteitag eben blockieren werde oder Sitzblockaden etc., das werde er nicht akzeptieren.
Was plant denn die Polizei in ihren, ja, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, damit diese Demonstration, diese Proteste doch relativ friedlich ablaufen? Was können die da machen?
Naja, sie haben zum einen, also die Maßnahmen hat er ja gerade eben geschildert, vor Ort sozusagen, was man da dann einsetzen kann. Zum anderen haben sie eben die Hilfe erbeten aus Bund und Land, dass man eben auf den Wegen nach Köln aus anderen Bundesländern eben die Polizei dort kontrolliert, die jeweils örtliche, dass sie gegebenenfalls eben auch schon Waffen oder andere Gegenstände, die sozusagen für Ärger sorgen konnte, genauso wie Personen, da teilweise schon rausfischt, um eben zu verhindern, dass sie nach Köln kommt. Hier in Köln selber wird es eben großen Protest geben. Herr Matthies hat es gesagt, er wird keine Sitzblockaden akzeptieren, aber ob es nicht dann vielleicht doch welche geben wird am Samstagmorgen, da bin ich mir nicht so sicher. Das sagte zumindest auch Rainer Schmidt vom antifaschistischen Aktionsbündnis Köln gegen Rechts. Der sagte mir heute:
Es wird Blockaden geben. Die Leute, die das machen, haben Erfahrung damit. Sie werden versuchen, Menschenblockaden zu machen. Das heißt, sie werden sich auf die Straße setzen. Von ihnen wird keine Eskalation ausgehen. Das ist unser Konsens. Und ich hoffe, das läuft dann so ab, dass die Polizei die Leute wegträgt. Das Herbeireden der Krawalle, das macht der Kölner Polizeipräsident. Ich sehe das bisher nicht. Wir wollen eine friedliche Demonstration machen, eine sehr kraftvolle Demonstration, eine sehr inhaltlich laute Demonstration.
Das sagt also Rainer Schmidt, der schiebt den schwarzen Peter eben zum Polizeipräsidenten. Allerdings selber klingt das ja auch nicht nach Deeskalation, wenn ich da ehrlich bin. Und wenn wir nochmal kurz auf diesen Samstag schauen, das wird am Ende sozusagen, ja, wahrscheinlich im wahrsten Sinne des Wortes der Hauptkampftag werden für die Kölner Polizei. Da gibt es eben dieses Bündnis, Köln stellt sich quer. Das ist das andere. Köln gegen rechts wird erst eine Kundgebung haben, danach Köln stellt sich quer, wo unter anderem auch Politiker sprechen würden. Beispielsweise die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker möchte da reden, NRWs Ministerpräsidentin Hannelore Kraft. Im Übrigen wollen die beide auf den gleichen Platz. Das heißt, man hat jetzt vereinbart, dass es so um die Mittagszeit da einen Wechsel gibt. Das wird auch spannend zu sehen sein, ob das einfach so reibungslos klappt. Dann gibt es noch eine ganz andere Veranstaltung, ein paar Kilometer von dem Tagungshotel entfernt. Die Kölner Karnevalisten haben da zu einem eher fröhlichen, freundlichen Familienfest aufgerufen. Also alles in allem werden es unglaublich viele Menschen dann doch in der Innenstadt sein. Dennoch, die Polizei muss wachsam sein.
Was ist denn dein Eindruck? Schätzt die Polizei die Situation in Köln im Vorfeld richtig ein?
Ehrlich gesagt, ich glaube das schon. Also das wird ja auch an diesen Zahlen deutlich, ne? Also es ist der größte Polizeieinsatz der letzten Jahre. Und wenn wir daran denken, es gab ja hier einige große Polizeieinsätze, einige, die schiefgegangen sind. Deswegen hat man da manchmal vielleicht nicht so ein gutes Gefühl. Diese Demonstration Hooligans gegen Salafisten beispielsweise, ne, im Jahr 2014, die so eskaliert ist. Dann gibt es ja auch immer noch diese Kölner Silvesternacht, wo es auch nicht funktionierte. Aber da kam oder danach kam eben ein neuer Polizeipräsident, eben Jürgen Mattis, den wir gerade eben gehört haben. Und seitdem läuft es dann doch deutlich rund. Und im vergangenen Sommer gab es ja diese große Pro-Erdogan-Kundgebung hier in Köln mit über 50.000 meist türkischen Teilnehmern. Das war auch eine Hochsicherheitsaktion mit unter anderem Scharfschützen. Da war auch eine Brücke gesperrt und das lief letztendlich glimpflich und gut ab. Und ich glaube auch, dass man sich sozusagen breit und wirklich mit einer umfassenden Anzahl von Beamten jetzt aufstellt, das führt am Ende dann doch auch dazu, dass ich, zumindest spricht da vielleicht auch ein bisschen Hoffnung mit, das Wochenende einigermaßen glimpflich abläuft.
Die Polizei in Köln hat heute ihr Sicherheitskonzept für den Parteitag der AfD am Wochenende in Köln vorgestellt. Die Infos dazu hatte Moritz Küpper.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Disziplinarische Maßnahmen für junge und für alte Menschen. Was fällt uns da ein? Ja, Handy wegnehmen, Süßigkeitenverbot oder Blitzmarathon. Den gab es gestern. Erhofftes Erziehungsziel. Die Leute sollen nicht so und schon gar nicht zu schnell fahren. Und wenn sie es doch machen, dann bekommen sie eben ein Knöllchen. Ob das jetzt wirklich die richtige Maßnahme ist, kann man natürlich drüber streiten. Wenn wir mal nach Thailand gucken, da geht man ganz anders mit der Sache rum und an die Sache ran. Wer zu schnell fährt, muss nämlich in die Notaufnahme. Pascal Fischer, du hast dir das nochmal genauer angesehen für uns. Notaufnahme zu schnell fahren. Wo ist der Zusammenhang?
Ja, inklusive Verletzte gibt es da ja viel Abschreckungs- und Anschauungsmaterial, auch in Leichenschauhäusern übrigens. Das haben die Richter dort in dem Land beschlossen. Verkehrssünder sollen also wirklich ins Krankenhaus oder sogar in die Leichenschauhalle. Allein in einem der größten Krankenhäuser in Bangkok, der Noppara-Trajatani-Klinik, mussten schon 2000 Verurteilte anrücken.
Damit die im Zweifelsfall wirklich sehen können, was passieren kann eben bei einem Verkehrsunfall.
Ja, tote, ne? Verstümmelte, okay. Leitende.
Und dann werden die da rumgeführt.
Ja, genau. Die kriegen sogar Aufgaben. In der Totenhalle zum Beispiel sollen die Leichenschränke putzen, mit den Leichen drin wohlgemerkt. Ein 25-Jähriger, der verurteilt war wegen Alkohol am Steuer, hat der Zeitung The Nation danach gesagt, die Arbeit hier hat meine Haltung völlig verändert. Ich will nie wieder trinken. Funktioniert also wohl ein bisschen, kann man sich jetzt denken. Ist eben eine drastische Lösung für ein echt drastisches Problem. Thailands Straßen nämlich gehören zu den gefährlichsten der Welt. 362 Verkehrstote pro 1 Million Einwohner jährlich. Zum Vergleich, in ganz Deutschland starben vergangenes Jahr nur etwas mehr als 3200 Menschen im ganzen Jahr.
In Thailand sollen Verkehrssünder ins Krankenhaus oder direkt ins Leichenschauhaus und sich schon mal angucken, welche möglichen Folgen Verkehrsunfälle haben können, wenn sie eben zu schnell auf den Straßen unterwegs sind.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Die französische Präsidentschaftswahl ist auf jeden Fall spannender als unsere Fußball-Bundesliga, während jetzt schon mit zu 99,9%iger Sicherheit feststeht, dass Bayern München wieder Meister sein wird, ist es in Frankreich sehr, sehr unwahrscheinlich, dass am Sonntag schon klar ist, wer François Hollande ablöst und dann neuer Präsident oder neue Präsidentin wird. Diesen Sonntag, am 23. April, treten die französischen Wähler an zum ersten Wahlgang. 11 Kandidaten haben sich für das Präsidentschaftsamt beworben und die werden heute Abend im französischen Fernsehen nochmal befragt in Einzelinterviews. Viele Wähler sind noch komplett ratlos, wen sie überhaupt wählen sollen und woher diese Entscheidungsschwierigkeiten kommen, so möchte ich es mal freundlich formulieren, habe ich kurz vor der Sendung geklärt mit Famke Krumpmüller. Die kommt eigentlich aus Deutschland, lebt in Paris und hat dort ihre eigene Politikberatung gegründet. Also wenn man sich jetzt mal die Umfragen anguckt, da liegt Marine Le Pen und auch Emmanuel Macron, die liegen beide vorne mit etwas über 20%. Jean-Luc Mélenchon hat ordentlich aufgeholt, jetzt so bei ungefähr 19%. Und ich wollte von Famke wissen, warum sind die französischen Präsidentschaftswahlen so schwer vorherzusagen?
Ja, also ich würde sagen, das ist, weil wir eine ganz neue, noch nie so dagewesene Situation jetzt hier haben in Frankreich. Das traditionelle politische System kämpft ums Überleben und hat auch meiner Ansicht nach diesen Kampf schon verloren. Was man verstehen muss, ist, dass man normalerweise in Frankreich zwei Kandidaten hat aus den traditionellen Parteien, rechts den Republikan und links den Sozialisten, die es relativ eindeutig in die zweite Runde schaffen. Es gab eine Ausnahme 2002, da hat es der Vater von Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, in die zweite Runde geschafft mit 0,5%. Und das war sehr überraschend damals. Aber ansonsten ist es ganz klar, dass es die zwei Kandidaten aus den traditionellen Parteien schaffen. Dieses Mal haben wir jetzt vier Kandidaten, die es in die zweite Runde schaffen könnten. Dazu gehören eben extrem rechts und extrem links. Marine Le Pen und Jean-Luc Mélenchon jeweils, sowie Macron, der unabhängige Kandidat, und Fillon von den Républicains, also auf der rechten Seite.
Es hat gar nichts mehr mit diesem traditionellen System zu tun, sondern es ist einmal komplett bunt durcheinander gewürfelt.
Genau, und es ist auch wirklich noch nie, auch nur ansatzweise so vorgekommen. Es ist auch ganz neu, dass jetzt alle vier zwischen 19% und 24% in den Umfragen haben. Wenn man da den Fehlerspielraum von diesen Umfragen noch mit reinnimmt, dann heißt es jetzt auch einfach, dass wirklich alles möglich ist.
Würde das auch die geringe Wahlbeteiligung erklären? Die wird zumindest als gering prognostiziert,
ja,
weil sich die Wähler einfach komplett neu orientieren müssen?
Meiner persönlichen Meinung nach erklärt es, dass mehr als ein Viertel bis heute unentschieden sind. Aber ich würde eigentlich davon ausgehen, dass die Wahlbeteiligung doch zumindest nah an dieses normale Niveau, was bei ungefähr 80% liegt in Frankreich bei einer Präsidentschaftswahl, herankommt. Also Umfragen sagen schon seit Monaten, dass 80% der Bevölkerung sagt, sie sind sehr interessiert bis interessiert an diesen Wahlen. Und es stimmt, dass die Umfragen auch gesagt haben, bis vor sehr kurzem, dass nur 60% wählen gehen wollen. Jetzt hat man aber diese Woche schon gesehen, diese Zahl ist schon hoch auf 72% gegangen. Und ich würde mal behaupten, je mehr sich jetzt über die nächsten Tage noch entscheiden, desto mehr werden dann auch wählen gehen. Und man muss natürlich auch einfach mal sagen, es wird hier in Frankreich schon seit Monaten und jetzt natürlich seit Tagen nur noch über diese Wahl gesprochen. Die meisten Leute sind sich dessen bewusst, was hier passiert. Und es würde mich wundern, wenn die Wahlbeteiligung sehr niedrig wird.
Wie ist es generell bei den Franzosen? Wählen die sehr stark nach Inhalten in diesem Fall dann oder geht es mehr nach der Persönlichkeit der Kandidaten?
Ich würde mal behaupten, dass wirklich beides sehr wichtig ist. Generell, was Persönlichkeit betrifft, das ist den Franzosen sehr wichtig. Man erinnere sich an den General Charles de Gaulle, an den sich die Franzosen sehr gerne erinnern. Der repräsentiert, was die Franzosen gerne in einem Präsidenten sehen, nämlich einen starken Charakter und jemand, der in der Lage ist, Präsident von Frankreich zu sein, was für die Franzosen bedeutet, das Land auch wirklich zu führen und das Land stark zu führen. Macron zum Beispiel leidet darunter, dass er relativ jung ist und als relativ unerfahren gilt. Marine Le Pen wird doch von der Mehrheit der Franzosen als nicht in der Lage gesehen, Frankreich zu führen. Das zeigen weiterhin auch die Umfragen. Auf der anderen Seite gibt es ein paar Themen in Frankreich im Moment, die den Franzosen auch sehr wichtig sind. Dazu gehört die Arbeitslosigkeit, die bei über 10% schon liegt und das schon seit ein paar Jahren. Der jetzige Präsident François Hollande hatte damals versprochen, dass er sich um die Arbeitslosigkeit kümmert und das ist ihm leider nicht gelungen. Und die anderen wichtigen Themen sind innere Sicherheit und Terrorismus. Nach den ganzen Anschlägen, die Frankreich über die letzten Jahre erlitten hat, ist das wirklich auch ein sehr wichtiges Thema in diesem Wahlkampf.
Famke Krumpmüller ist Politikberaterin und hat uns erklärt, warum ein Viertel der Franzosen noch unentschieden ist, welchem Präsidentschaftskandidaten sie am Sonntag im ersten Wahlgang ihre Stimme geben sollen.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Heute, nochmal zur Erinnerung, 20. April. Wir haben ja vorhin schon mal was davon gehört. Heute ist inoffizieller Kiffertag. Vor allen Dingen in vielen Colleges in den USA. Ja, da geht das noch, bevor dann Job und Kinder und so kommen. Ein neuer Trend aus den USA heißt jetzt Stoner Mums. Und Stoner, Pascal Fischer, du hast dir das nochmal angesehen, verrät natürlich schon, wohin die ganze Reise geht. Es geht auch ums Kiffen.
Ja, und von Muttis natürlich, ne? Kiffen trotz Kindern. Zum Beispiel Catherine Van Eaton, 34 Jahre alt, Mutter von 4 Kindern. Die zeigt, es gibt ein Leben mit Joint nach den Kindern auf ihrem YouTube-Channel The Stoner Mom.
What's up, Stoners? You're watching The Stoner Mom Show. I'm The Stoner Mom and today I'm going to be showing you a cool new grinder. It's called the Flower Power. I'm going to take a couple hits off my bong.
Ja, da erzählt sie also, wie man eine Bong nutzt und macht's gleich auch mal vor. Oder wie man Kräuterchen klein malt, wie gut Cannabis gegen Depressionen hilft, welche Produkte gut sind. Sie stellt da einiges vor. Oder wie man seine Utensilien vor den Kiddies versteckt.
Und die Stoner Mom ist ein Einzelfall oder nicht?
Das ist kein Einzelfall, liebe Sonja. Nein, zusammen mit ihrem Ehemann zum Beispiel produziert sie den Podcast Mom and Dad are Stoned. Thema da natürlich oft, wie man nicht bekifft aussieht und verantwortungsvoll Kinder erzieht. Auf Instagram tun es hier einige nach, Hashtag Stoner Mom oder in geschlossenen Facebook-Gruppen. Klar, in Van Eatons Heimat Colorado, da sind die Gesetze ja sehr liberal, aber in anderen Bundesstaaten, da fürchten die Stoner Moms natürlich, dass man ihnen die Kinder vielleicht wegnimmt. Mhm. Und auf Facebook gibt es deshalb natürlich auch Kritik in zwei Richtungen. A, du bist verantwortungslos, Stoner Mom. Oder B, hey, ist der Mutterjob so billig, dass alles zugedröhnt geht?
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
So ein Facebook-Profil ist ja mehr als nur so eine Sammlung von irgendwelchen Bildern, die man postet oder Links oder kleine Videos oder was auch immer. Also wenn man das tatsächlich regelmäßig betreibt mit diesem Posten, dann gibt, finde ich, so ein Profil schon einen ganz guten Einblick darüber, was wir so denken und welche Gedanken wir uns so machen. Seit Dienstag läuft ja die F8, also die Entwicklerkonferenz von Facebook, und ein großes Thema ist Augmented Reality. Und genau da sticht eben eine Idee besonders hervor, nämlich die Vorstellung, dass wir bald nicht mehr über irgendwelche Tasten oder Texte oder Sprachnachrichten oder andere soziale Netzwerke miteinander verbunden sind, sondern dass wir bald unsere Gedanken direkt übertragen können. Facebook will also unsere Gedanken lesen. Unser Reporter Stefan Beuting hat sich gefragt, ist das jetzt ein Traum oder doch eher ein Albtraum?
Gerade in diesem Moment wünschte ich, ich müsste diese Buchstaben nicht mühseligst mit der Tastatur in mein Skript reintippen, sondern könnte direkt über einen anderen Kanal mit euch in Verbindung treten. Gerne auch direkt von Gedanke zu Gedanke, von Hirn zu Hirn. Und so wie es aussieht, ist Facebook dran an der Sache. Nicht jetzt sofort, aber vielleicht bald.
Mir war, als hättest du einen Blick auf mich geworfen. Ich mich geduckt. Sag mir, was das war.
It sounds impossible, but it's closer than you may realize.
Regina Dugan ist Wissenschaftlerin und Entwicklerin. Früher beim amerikanischen Militär, dann bei Google und jetzt bei Facebook.
Together we have a goal of creating a system capable of typing 100 words per minute, 5 times faster than you can type on your smartphone.
100 Wörter. Auf dem Smartphone sind es selten mehr als 20. Wenn ich mich beeile, schaffe ich 52 mit der Tastatur. 100 wäre genial. Aber wie soll das funktionieren? Über Gehirnimplantate können Menschen mit Lähmung ja heute schon einzelne Buchstaben auswählen und schreiben. Leider nur 8 Wörter pro Minute. Und, nun ja, mit Hilfe von Implantaten.
And that simply won't scale.
Nee, Implantate, das würde sich nicht verkaufen. Dugan möchte das mit optischen Verfahren lösen. Mit jeder Gehirnaktivität senden wir Photonen. Und die sind von außen lesbar. Das möglich machen, das wär's.
Hä? Was ist denn das jetzt? Ich tipp ja gar nicht. Sprechen ohne zu reden? Also ich meine Ausdruck ohne Tastendruck? Sie sagte ja, dass das viel schneller ginge. Scheint schnell zu gehen. Ein Beispiel von ihr war ja zum Beispiel, dass das Wort Tasse viel mehr bedeutet als Tasse. Also viel mehr. Ein Gefäß, aus dem ich zusammen mit einem guten Freund einen guten Milchkaffee trinke. Also viel mehr das semantische Bild von Tasse. Also Tasse.
Wenn wir die Buchstaben hinter uns lassen und Bilder in den Blick nehmen, dann spart das Zeit. Wir können schneller kommunizieren, umfassender und direkter. Unser Gehirn verarbeitet ja irrsinnig viele Daten. Doch dann kommt immer dieser Flaschenhals. Im Gehirn sind es noch gigantische Datenströme, bis zu 1 Terabit pro Sekunde. Vergleichbar mit einer Datenrate von 40 Videofilmen in HD-Qualität zur selben Zeit, sagt Dugan. Diese PS, die sind da, aber wir bekommen sie nicht richtig auf die Straße. Denn Tippen ist mega langsam und selbst gesprochene Sprache verknappt das Ganze auf 100 Bits pro Sekunde. Schneller und unauffälliger senden, das ist der eine Teil. Einfach so nebenbei empfangen, der andere. Facebook experimentiert nämlich auch gerade damit, dass Sprachausgabe über eine Manschette am Unterarm übertragen werden kann. 2 Mitarbeiter führen vor, wie das klappt, wie Wörter ertastet werden können.
Schöne Sache, mit der Manschette hören. Was mir an dem Ganzen aber einfach zu unsicher wäre, dass irgendein Kram, den ich zwar denken würde, aber niemals schreiben oder aussprechen würde, dass der dann einfach rausgehauen wird. Weil ich eigentlich ja noch korrigieren möchte und denke, nicht senden, und dann auf einmal daraus wird, senden. Facebook, du gierige Datenkracke. Boah, was für ein geiler Arsch. Was gibt's heute eigentlich in der Kantine?
Ich möchte gerne, dass solche Sachen bei mir bleiben. Aber wenn ich Regina richtig verstehe, will Facebook ja auch gar nicht so genau wissen, was wir denken.
Now, to be clear, we are not talking about decoding your random thoughts.
To be clear, ihr Technologiekonzerne macht immer das, was möglich ist und überrumpelt euch selbst und die Welt mit einer Technik, ohne auch nur zu ahnen, was das am Ende für die Gesellschaft bedeutet.
Hab ich das jetzt getippt? Oder gesagt? Oder gedacht?
Facebook arbeitet daran, Hirnsignale direkt in Schrift umzuwandeln, ob das nun ein Traum oder ein Albträumchen ist. Das hat Stefan Beuting mal für uns zu Ende gedacht.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Es gibt so Verhaltensweisen, die sind so dreist, das haut einen fast um. So auch das folgende Beispiel. Ein Pärchen in Frankreich meldet Anspruch an auf Entschädigung, weil die gesagt haben, wir sind beide Opfer gewesen, und zwar vom Anschlag in Nizza am 14. Juli 2016. Ihr erinnert euch, der LKW, der 86 Menschen auf der Strandpromenade überfahren hat. Und dann kommt raus, dass diese beiden Leute gelogen haben. Die sind noch nicht mal in Nizza gewesen. Jetzt sind sie in Grasse, das ist ein Departement im Alp-Maritim, verurteilt worden, und zwar für schweren Betrug. Gestern Abend ist das passiert. Pascal, erzähl uns nochmal die ganze Geschichte. Wie ist das überhaupt rausgekommen?
Ganz einfach, durch den Sachbearbeiter im Nationalen Entschädigungsfonds. Dem sind nämlich diese Namen bekannt vorgekommen, also Sascha D. und Vera V. Und siehe da, der 36-Jährige und die 29-Jährige, die hatten schon mal Zahlungen erhalten, 60.000 Euro, als Opfer der Anschläge vom November 2015 in Paris.
Ach, da haben sie sich auch gemeldet, dass sie angeblich dabei gewesen sind. Hat aber nicht gestimmt, war auch gelogen, oder was?
Das war auch gelogen, das war vollkommen dreist, ja.
Gut, der Sachbearbeiter hat es jetzt gemerkt. Wie hat er das denn nachgewiesen jeweils?
Ja, in Nizza haben die sich wohl schon alle untereinander nicht abgesprochen. Da hieß es dann so, die waren nämlich zu mehreren noch. Wir waren in der Bahn, wir gingen da gerade ein Trinken. Ah, wir haben uns in ein Gebäude geflüchtet. Nee, auf einen Parkplatz. Mhm. Und schließlich haben die Handydaten dann gezeigt, die waren in Cannes, haben alles mitbekommen, sind dann schnell rübergefahren nach Nizza, haben sich unter die Opfer gemischt, im Krankenhaus Louis Pasteur und da so ein bisschen zugehört. Was erzählen die? Diese Erzählungen so übernommen. In Paris hatten die das ähnlich gemacht. Bekannte waren wirklich vor Ort gewesen von denen. Von denen haben sie sich dann auch so Details schildern lassen und dann damals alles erzählt. Aber Ende 2016 sind sie dafür also in Paris schon verurteilt worden.
Okay, und diese zweite Story, die haben sie dann weiter durchgezogen, oder was?
Ja, die haben also wirklich dann gesagt im Gericht, okay, Paris, das stimmte nicht, aber in Nizza, ja, da waren wir dabei. Fun Fact, auch schon im ersten Fall hatten die Handydaten sie überführt. Bei den Attentaten in Paris, da waren sie nämlich selber wiederum an der Côte d'Azur.
Jetzt müssen beide ordentlich Geld zurücklatzen, 30.000 Euro. Warum machen die sowas? Also ich meine, was geht in diesen Köpfen vor? Das ist so unfassbar dreist.
Ja, die Verteidigung hat es nochmal versucht. Die hat mehrere Gründe vorgebracht. Geldsorgen, die beiden kriegen Sozialhilfe, die haben Mietschulden von 14.000 Euro, denen drohte der Rauswurf aus der Wohnung und ein Kind war auch krank. Außerdem gäbe es eine bipolare Störung bei Sascha V., der lebe in totaler Realitätsverleugnung und würde bei einem dritten Attentat wohl auch einen Antrag stellen, muss man sich mal vorstellen. Aber für diese Diagnose sah das Gericht überhaupt keine Anhaltspunkte.
Gibt es da noch weitere Fälle?
Ja, man schätzt, da könnten noch so 10 rumlungern in den Akten. Die Strafen jetzt, 4 und 6 Jahre, waren die härtesten jemals in so einem Fall. Das soll wohl explizit Nachahmer abschrecken, so hat das Gericht bekundet. 4.700 Anträge insgesamt gibt es für beide Attentate zusammen. Das ist also wirklich keine abstrakte Überlegung, ne? Denn diese drei Verwandten und Bekannten aus Nizza, von diesen beiden, aus dem Umfeld von denen. Die haben ähnliche Anträge auch gestellt und die natürlich dann mittlerweile zurückgezogen, als sie gesehen haben, könnte eng werden. Ein kleiner Sumpf ist da also ausgetrocknet worden. Die Kinder des Paares leben jetzt bei den Großeltern, kommt das Paar aus dem Kittchen raus. Dann haben sie in der Region Alpenmaritim für 5 Jahre Verbot. Sascha D. hat sich zumindest entschuldigt und Vera V. hat auch gestern geweint.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wenn du mich hackst, hacke ich dich zurück. Oder anders gesagt, was du kannst, das kann ich schon lange. Die Bundesregierung will zurückschlagen. Und zwar dann, wenn es einen Cyberangriff gibt. Zum Beispiel auf das Stromnetz oder andere neuralgische Punkte. Auf den Angriff soll also ein Gegenangriff folgen. Und da sind wir dann auch schon beim, Moment mal, geht das denn so einfach? Nach Informationen von der Süddeutschen Zeitung, des NDR und des WDR prüft der Bundessicherheitsrat, welche technischen und rechtlichen Voraussetzungen für einen sogenannten Hackback nötig wären. Unsere Korrespondentin aus dem Hauptstadtstudio Gudula Geuter kann uns mehr dazu sagen. Wie soll denn so ein Hackback genau ablaufen?
Das hat Bundesinnenminister Thomas de Maizière vor einigen Tagen beschrieben im ARD-Bericht aus Berlin und zwar so.
Wenn ein Verteilzentrum angegriffen wird, spricht vielleicht einiges dafür, dass andere auch angegriffen werden könnten. Und deswegen ist es richtig, dass ein demokratischer Staat wie unsere als wehrhafte Demokratie sich auch vergewissert, dass Angriffe gegen diese anderen Verteilzentren möglichst nicht mehr stattfinden. Aber und das heißt Wirkung auch gegen Server, gegebenenfalls auch im Ausland, die einen solchen Angriff starten.
Dabei muss man wissen, Wirkung ist Neusprech für Angriff. Das heißt, es geht darum, solche Server lahmzulegen oder zu zerstören.
Geht das denn rechtlich so einfach?
Na, das erste ist die Frage nach dem Völkerrecht. Da hat ein Vertreter des Auswärtigen Amtes, Dirk Haupt, vor kurzem auf einer Veranstaltung in Berlin gesagt, auch im Völkerrecht gelte nicht die Bergpredigt. Aber es gibt verschiedene Regeln. Das eine ist das Recht zu einseitiger Selbsthilfe bei Angriffen. Aber gleichzeitig ist es verboten, vom eigenen Staatsgebiet aus anderen zu schaden. Das heißt, es ist ein schmaler Grat, auf dem man sich bewegt. Und dann geht es eben vor allem auch um das nationale Recht. Und gerade das soll diese Expertengruppe, die sich da nach den Informationen von SZ, NDR und WDR jetzt zusammensetzt, klären, was geht rechtlich, welche Gesetze müssen dafür ergänzt werden.
Und wer soll den Job dann machen?
Die erste Frage ist schon mal, ob die Bundeswehr das machen könnte, ob die überhaupt aktiv werden darf. Die darf das in 4 Fällen, im Verteidigungsfall nach dem Grundgesetz, also wenn der Bundestag den festgestellt hat, davon gehen wir jetzt mal nicht aus, bei Auslandseinsätzen mit entsprechendem Bundestagsmandat zur Amtshilfe, das heißt also, um andere Behörden zu unterstützen. Und Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat Anfang des Monats, als die neue Truppe in Dienst gestellt wurde, gesagt:
Wenn die Netze der Bundeswehr angegriffen werden, dann dürfen wir uns auch wehren. Sobald ein Angriff die Funktion Funktions- und Einsatzfähigkeit der Streitkräfte gefährdet, dürfen wir uns auch offensiv verteidigen.
Also offensiv verteidigen, das ist schon das, was sie hier auch meint. Aber das, worüber wir hier ja reden, das ist zum Beispiel ein Angriff auf das Stromnetz oder auf ein Atomkraftwerk. Und da wird in aller Regel eben nicht die Bundeswehr zuständig sein. Wer dann, ist eben auch wieder so eine Frage, die dieses Expertenteam klären soll. Denn an sich erstmal ist Sicherheitsrecht, Gefahrenabwehr Ländersache. Das ist wahrscheinlich nicht so sinnvoll, dass nur die Länder das machen oder dass überhaupt die Länder das machen. Nur da müsste man das Grundgesetz ändern. Und dann sind wir also bei Bundesbehörden. Da ist jetzt die Frage, ob es überhaupt eine Rechtsgrundlage gibt. Wahrscheinlich nicht. Jetzt sagen viele Behörden von sich, dass sie das können, dass sie die Abwehr zumindest können. Das ist BKA, BND, Bundesamt für Verfassungsschutz, Bundespolizei und das Bundesamt für Sicherheits in der Informationstechnik. Aber da müsste man überlegen, da müsste man sicherlich eine Behörde raussuchen, die das dann machen soll.
Und wer würde quasi backhacken bei einem Angriff auf den Deutschen Bundestag? Ist ja auch so ein neuralgischer Punkt dann.
Ja, das ist eben auch wieder die Frage. Der Bundestag ist ja eigentlich für sich selber zuständig, für die eigene Verteidigung und kann das aber natürlich in solchen Fragen auch nicht tun. Also da müsste man im Zweifel auch eine Regelung finden.
Täuscht mich der Eindruck oder gibt es so eine gewisse Dringlichkeit für so einen Hackback? Hat es viele Angriffe gegeben in der vergangenen Zeit? Was ist jetzt der Grund für diese Aktion?
Also es gibt massenhaft solche Angriffe. Ursula von der Leyen spricht von 3600 Angriffen am Tag allein auf die Bundeswehr. Aber um solche Angriffe geht es hier wohl nicht, sondern um Größeres. Beispiele war ja, du hast es eben genannt, der Bundestag. Oder anderes Beispiel aus dem Ausland, der Hack auf die Server der Demokratischen Partei in den USA. Der Punkt ist einfach, wenn es Schwierigkeiten gibt, wirklich mit der kritischen Infrastruktur, also zum Beispiel eben Stromnetze, dann haben wir ein richtiges Problem und deswegen wird das eben als so dringlich angesehen.
Die Bundesregierung will zurückschlagen, wenn es einen Hackerangriff gibt auf das Stromnetz zum Beispiel oder Atomkraftwerke. Welche Fragen da noch geklärt werden müssen? Gudula Geuter aus unserem Hauptstadtstudio hatte weitere Infos dazu und das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Kommen wir jetzt zu den wichtigen Dingen von diesem Donnerstag. Wissenswerte Nachrichten gab es natürlich auch heute. Welche, die ihr euch gerne merken dürft, ein Highlight unserer Wissensnachrichten gibt's immer in der Redaktionskonferenz und die kommen heute von Anne Preger.
Die Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Schwarze Haut mit gelben Flecken. Feuersalamander sind ziemlich einfach zu erkennen. Eigentlich wäre jetzt eine gute Jahreszeit, um im Wald oder in Feuchtgebieten welche zu entdecken. Die Weibchen sind nämlich unterwegs, um ihren Nachwuchs in Gewässern abzusetzen. Doch in der Eifel, in Belgien und in den Niederlanden werden kaum noch Feuersalamander gefunden. Dort rottet ein tödlicher Hautpilz die Tiere aus. Er wurde vermutlich 2010 durch Haustierhandel aus Ostasien nach Europa eingeschleppt und heißt Batrachohytrium salamandrivorans, sinngemäß Salamanderfresser. Der Name passt. Der Pilz verursacht Löcher und Geschwülste in der Amphibienhaut und kann Salamander innerhalb weniger Tage töten. Auch Molche sind in Gefahr. Im Fachmagazin Nature haben belgische und schweizerische Forscher ausgewertet, wie fatal der Salamanderfresserpilz in den betroffenen Gegenden wütet. Bislang kennt man kein Gegenmittel. Die Forscher sehen deswegen gerade nur einen Weg, um Feuersalamander in Europa zu retten. Lurche fangen und so schützen, bis ein Mittel gegen den tödlichen Pilz gefunden ist. Plastikmüll aus Europa und der Ostküste der USA findet seinen Weg bis ins Nordpolarmeer. Meeresströmungen tragen das Plastik offenbar bis vor die Ostküste von Grönland und in die Barentssee nördlich von Norwegen. Dort sammelt sich der Müll im Meerwasser an. Das berichten spanische Forscher im Fachmagazin Science Advances. Sie haben bei einer Expedition im Polarmeer an vielen Orten Meerwasserproben genommen. Die meisten Plastikteilchen darin waren relativ klein, zwischen einem halben und 13 Millimeter. Die Forscher fanden kaum größere Plastikstücke oder Plastikfolien, die sich schnell abbauen. Auch daraus schließen sie, dass die Plastikstücke schon länger im Meerwasser schwimmen und dabei den weiten Weg aus Europa und Nordamerika gekommen sind. Welche Folgen der Plastikmüll im Polarmeer genau hat, ist noch unklar. Sicher ist aber, dass sich Plastik in Nahrungsketten anreichert. Zeig mir deine Gene und ich sage dir, wie du aussiehst? Das funktioniert nicht so ganz. Aber bestimmte Teile des Gesichts sind offenbar genetisch bestimmt. Forscher haben dazu eine Studie mit Zwillingen gemacht, die im Magazin Scientific Reports erschienen ist. Forscher am King's College London haben 3D-Modelle der Gesichter von knapp 1000 eineiigen und zweieiigen Zwillingspaaren analysiert und verglichen. Aus ihren Ergebnissen schließen die Forscher, vor allem die Form der Nasenspitze, der Gesichtspartie über und unter den Lippen, die Wangenknochen und die Augenwinkel werden stark von den Genen beeinflusst. Die Forscher sagen, dass Teile unseres Aussehens genetisch bestimmt sind, ist zwar nicht neu, bis jetzt sei aber nur wenig darüber bekannt gewesen, welche Teile des Gesichts das tatsächlich betrifft.
D-Radio Wissen.
Die Serie Tote Mädchen lügen nicht auf Netflix, die hat im Moment unheimlich viele Fans. Auf Englisch 13 Reasons Why. Und es geht so ganz im Groben darum, eine Highschool-Schülerin hat sich umgebracht und 13 Kassetten an ihre Freunde verschickt.
Hey, it's Hannah. Hannah Baker. Settle in, because I'm about to tell you the story of my life. More specifically, why my life ended.
Ja, genau. Also auf diesen Kassetten ist dann eben drauf, also warum sie sich umgebracht hat. Und das macht eben alles so spannend. Warum hat sie den einzelnen Freunden überhaupt eben die und keine andere Kassette geschickt? Also es klingt so ein bisschen wie so ein Sozialdrama. Und es gibt jetzt auch einiges an Kritik für diese Serie. Pascal, du hast jetzt nochmal angesehen. Was ist die Kritik?
Ja, allgemein hat es ja schon früher geheißen, es gehe eher um Mobbing, aber leider nicht so sehr um Depression und Suizidprävention. Und jetzt hat sich Headspace gemeldet. Das ist eine australische Organisation für psychische Gesundheit. Und die sagen, Jugendliche mit psychischen Problemen, die sollten die Serie lieber nicht schauen. Einiges da sei nämlich sehr plastisch und drastisch und das könnte dann Gefühle triggern und vielleicht sogar Ratschläge für einen Suizid geben.
Also waren die jetzt, weil die selber Anfragen oder Anrufe bekommen?
Ja, ja, und zwar wieder vermehrt. Seit Ende März läuft die Serie in Australien und Schulen, Eltern und Schüler aus dem ganzen Land haben sich wohl bei Headspace gemeldet. Über eHeadspace, das ist auch die Online- und Telefon-Hotline. Und die Organisation weiß natürlich, wovon sie redet. Sie betreut Schulen nach Suiziden von Schülern. Der Nachteil der Serie ist auch, meint Headspace, Hauptfigur Hannah sucht sich keine professionelle Hilfe. Das müsste aber eigentlich der erste Rat sein.
Tote Mädchen lügen nicht. Neue Serie auf Netflix. Offenbar nicht für jeden, der sie guckt, das Richtige. Es gibt Kritik an dieser Serie. Welche hat euch Pascal Fischer noch mal kurz zusammengefasst?
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Das klingt fast wie bei einer Schwangerschaft. Hier, hör mal, die Cutler ist überfällig. Ja, dabei geht es in diesem Fall gar nicht um Schwangerschaftswoche 41 plus, sondern Cutler ist ein Vulkan und überfällig ist er deshalb, weil er das letzte Mal vor fast 100 Jahren ausgebrochen ist. Es hat in den vergangenen Wochen viele Erdbewegungen auf und um Island herum gegeben und deshalb schätzen Experten jetzt, dass es vielleicht bald bei Katla losgehen könnte mit den Eruptionswehen. Christina Bonanati vom Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel schreibt gerade an ihrer Doktorarbeit über Vulkane auf Island. Ich habe kurz vor der Sendung nochmal mit ihr gesprochen und wollte von ihr wissen, was jetzt eigentlich an diesem Vulkan so besonders ist, denn es ist zum einen der größte Vulkan auf Island und auch einer der gefürchtetsten. Woher kommt das?
Grundsätzlich gefährlich an den Vulkanen auf Island ist, dass sie alle von Eis bedeckt sind. Das heißt, dass das Magma durch die Interaktion mit Eis sehr explosiv werden kann.
Das hat was mit der Temperatur zu tun dann, einfach weil das Magma sehr heiß ist und das Eis eben sehr kalt?
Hat was damit zu tun, dass einfach Magma, wenn es mit Wasser in Verbindung kommt, viel schneller fragmentiert und dann explosiver wird, genau.
Das heißt, Katla ist, wenn es dann mal losgeht, ein besonders explosiver Vulkan?
Ja, es kommt drauf an. Es ist eine explosive Eruption, aber sie bricht gar nicht durch die Eisdecke durch. Was dann passiert, ist, dass eben das Gletschereis dann schmilzt. Und dann kann es zu sogenannten Jökulhaupts kommen. Das sind Gletscherflüsse und gibt dann riesige Wasserfluten mit Wasser und Schlamm.
Das heißt, im Endeffekt, dieses Gebiet wird dann einfach überflutet.
Genau. Und das ist quasi das, was auch vor Ort eigentlich am gefährlichsten ist, weil dann eben die Infrastruktur betroffen ist und auch die Bauernhöfe vor Ort und auch der Tourismus, weil das eben solche riesigen Flächen sind. Und weil man das eben auch eben schlecht vorhersagen kann oder beobachten kann, weil das eben ja unterm Eis passiert.
Das alles ist also bei der Kattler der Fall. Kann man denn überhaupt vorhersagen, ob die mal ausbrechen wird? Experten sagen ja schon die ganze Zeit, da ist relativ viel Bewegung unter dem Gletscher.
Was wir halt wissen ist, dass es halt innerhalb der letzten 1000 Jahre etwa 20 Eruptionen gegeben hat. Das heißt, im Durchschnitt alle 50 Jahre es eine Eruption gegeben hat. Und da 1918 eben die letzte war, sagt man natürlich jetzt, der Vulkan ist überfällig. Aber das sind alles nur Statistiken. Das heißt, es kann auch noch 100 Jahre dauern, theoretisch. Das heißt, was viel wichtiger ist, ist eben die Beobachtung, Monitoring vor Ort. Und da gibt es halt verschiedene Methoden. Die Seismizität, die quasi gemessen wird, also Erdbeben. Dann ist es quasi immer so, dass dann die Wissenschaftler eben, aha, oh, jetzt könnte quasi was passieren. Aber es ist auch häufig so, dass das Ganze dann wieder abschwächt. Ja, andere Möglichkeiten sind auch, dass man zum Beispiel elektrische Leitfähigkeit im Wasser misst, dann darauf kann man Rückschlüsse auf bestimmte Minerale oder sowas im Wasser ziehen, die dann oder zum Beispiel ein Schwefelgehalt.
Passiert das denn alles auf Island? Also sind die da so gut drauf vorbereitet?
Ja, das ist quasi, wird ständig überwacht überall. Das kann man dann auf der Seite vom Icelandic Meteorological Office kann man das dann quasi auch nachlesen. Oder dann wird zum Beispiel dann die Warnstufe erhöht oder auch der Aviation Color Code, das heißt auch für den Flugverkehr dann Warnstufe erhöht, wenn dann solche Aktivitäten sind und danach wird es dann halt meistens wieder herabgesetzt.
Die Kattler auf Island, ein Vulkan, ist eigentlich überfällig. Rein statistisch müsste sie jetzt irgendwann mal ausbrechen. Die Kattler sage ich immer deshalb, weil Kattler ist ein weiblicher Name, aber es ist natürlich der Vulkan. Also rein statistisch wäre sie jetzt mal dran. Aber wie wir gerade gehört haben von Christina Bonanati, die sich intensiv mit Vulkanen auf Island beschäftigt, kann auch noch ein bisschen dauern.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Es gibt Fragen, die kann man nur mit einem eindeutigen Jein beantworten. Sind Sitzblockaden ein demokratisches Mittel, um zu protestieren zum Beispiel? Jein, muss man sagen an der Stelle, denn rechtlich ist das so ein Grenzbereich. Da haben wir heute schon mal drüber gesprochen, bei Hilscher oder Haase. Sitzblockaden sollen ja am Wochenende das Mittel sein, um den AfD-Parteitag in Köln zu blockieren. Die Antifa in Köln hat schon geprobt, wie das am besten funktionieren kann. Und wir haben dazu auch einen Beitrag gepostet auf unserer Facebook-Seite und da hattet ihr dann doch noch die ein oder andere Frage. Und einige davon, die klären wir jetzt zusammen mit Jörg Imfeld, der ist Rechtsanwalt aus Münster. Also, die AfD will sich im Maritimhotel treffen für den Parteitag. In der Kölner Innenstadt ist das. Angenommen, es gäbe eine Sitzblockade, damit Frauke Petri und Co. da erst gar nicht rein können. Und die Leute bilden so eine Art Mauer, in dem sie sich richtig einhaken. Ist das rechtlich problematisch?
Ein Einhaken kann bei einer solchen Demo bereits den Gewaltbegriff erfüllen und somit einen Widerstand darstellen. Das kommt immer darauf an, wie man sich einhakt, wozu das dienen soll. Ist es ein einfaches Einhaken, ohne dass eine Blockade, die schwer zu überwinden ist, gebildet, dann ist das einfache Einhaken unproblematisch. Aber in der Regel hakt man sich stark ein, schwer zu überwinden, und damit könnte das bereits dann eine Nötigung darstellen, wenn man andere Leute daran hindert, in das Hotel hineinzugehen oder auch auszulassen.
Was ist mit passiver Bewaffnung? Auch das ist kommentiert worden auf unserer Facebook-Seite. Also darf man zum Beispiel einen Regenschirm dabei haben?
Ich sag mal grundsätzlich vielleicht schon. Es gibt da, das müssen sich um Gegenstände, muss sich um Gegenstände handeln, die dazu geeignet sind, den Schutz des Körpers zur Verteidigung aufrechtzuerhalten oder andere Leute damit anzugreifen. Ein Schirm wäre theoretisch möglich, aber wenn wir jetzt schlechtes Wetter haben, darf man sich auch wohl einen Schirm mitnehmen. Die Rechtsprechung hat gesagt, dass ein Mundschutz für Boxer zum Beispiel solch eine Waffe darstellt. Auch plastikverstärkte Baseballcaps gehören dazu. Problematisch dann auch Schutzhelme, Motorrad oder sogar der Fahrradhelm. Eine Schutzbrille oder ein Gesichtsschutz kann er schon darstellen, auch eine Atemschutzmaske.
Was ist, ich muss gerade an Schuhe denken, an Schuhe, die so Stahlkappen haben. Gibt's
ja?
Ist das auch schon eine Waffe?
Es ist problematisch halt. Stahlkappen können natürlich extreme Verletzungen hervorrufen, wenn man damit halt eine zutritt. Das könnte auch schon problematisch sein. Das ist immer alles eine Einzelfallbetrachtung. Aber Stahlkappen, sage ich mal, auf einer Demo gehören grundsätzlich nicht dazu, die Meinungsfreiheit darzustellen, ne?
Was auch noch genannt worden ist bei den Kommentaren, ist zweite Reihe Rechtsprechung. Was ist denn das?
Zweite Reihe Rechtsprechung hat sich entwickelt. Folgender Fall. Da setzt sich jemand auf den Boden, auf die Straße und blockiert damit ein Fahrzeug. Gut. Der Fahrer des Fahrzeuges könnte theoretisch ja daran vorbeifahren, an demjenigen, der sich da hingesetzt hat. Aber wenn er jetzt da hält und die weiteren Fahrzeuge im weiteren Verlauf der Enter, die werden genötigt, nicht weiterzufahren, weil das Hindernis da ist, dass sie das Fahrzeug nicht umfahren können, das erste. Dann spricht man von zweiter Reihe, weil die zweite Reihe dort genötigt wird, nicht weiterzufahren.
Okay, bedeutet jetzt für so eine Protestaktion am Wochenende genau was?
Ja, angenommen, jetzt irgendwelche Teilnehmer fahren mit dem Wagen davor, zum Beispiel mit der Taxi oder mit dem eigenen Wagen, und man setzt sich dahin und blockiert die Zufahrt hin zu dem Hotel. Das erste Fahrzeug ist die Frage, könnte es vorbeifahren? Die Blockade wäre halt vielleicht unproblematisch. Aber würden andere Fahrzeuge dadurch im Weiteren halt daran gehindert werden, weiterzufahren, dann wäre das eine Nötigung halt, indem man das erste Taxi, das erste Fahrzeug dazu benutzt, die anderen auch abzuhalten.
Wenn die Polizei jetzt diese Blockade räumt, wie verhält man sich denn dann eigentlich am besten? Also so eben, damit geltendes Recht nicht gebrochen wird und man selber auch keine Probleme bekommt.
Die Polizei ist bei Gewalttätigkeiten, wenn Straftaten begangen werden, berechtigt, eine Versammlung aufzuheben, aufzulösen. Dazu müsste sie dreimal auffordern, würde nicht der Ort verlassen werden. Dann kann die Polizei auch zu gewalttätigen Maßnahmen greifen. Da ist die Frage, was mache ich? Wahrscheinlich im passiven Widerstand. Ich sitze da und lasse mich wegtragen. Dann verstoße ich gegen die Aufforderung, den Platz zu verlassen. Aber ich übe keine weitere Gewalt aus. Das heißt, würde ich mich aber einhaken derart, dass ich da eine richtige Blockade schaffe, die schwer zu überwinden ist, hake ich mich derart ein, dass die Polizei mich nicht einfach von meinem Nachbarn lösen kann, dann stellt das auch schon wieder einen Straftatbestand im Zweifel dar, der Nötigung. Auf jeden Fall ist es eine Ordnungswidrigkeit und die kann geahndet werden. Im Zweifel könnte auch, wenn noch weitere Gewalt ausgeübt werden, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vorliegen.
In was für einem Rahmen bewegen sich denn jetzt eigentlich die Strafen bei solchen Protestaktionen? Also was wäre so das, das Leichteste? Du hast jetzt gerade schon mal Ordnungsgeld erwähnt, das könnte man wahrscheinlich irgendwie verschmerzen. Was wäre so das Ärgste?
Das Ärgste wäre natürlich eine Straftat und dadurch eine Bestrafung. Wenn wir die Nötigung nehmen, kann es dort Strafen bis zu 3 Jahren oder eine Geldstrafe geben. Bei Ersttätern wird man häufig auf eine Geldstrafe runtergehen und das ist dann auch ein bisschen einkommensabhängig. Bei einer Ordnungswidrigkeit, wenn ich jetzt die Demonstration nicht verlasse und so weiter, da kann es Bußgelder geben bis zu 1.000 Euro.
Augen auf also bei der Sitzblockade und beim Protestieren. Rechtsanwalt Jörg Imfeld hat einen Überblick gegeben, was rechtlich noch okay ist in so einem Fall und ab wann es sehr wahrscheinlich eine Anzeige und oder auch ein Ordnungsgeld gibt. Die Redaktionskonferenz für heute, für Donnerstag, ist erstmal rum, aber wir sind natürlich wieder für euch da und zwar morgen Abend, am Freitag, selbe Zeit, 18.15 Uhr, 17:45, wieder mit
Pascal Fischer, tschüss.
The Incredible Pascal Fischer und meine Wenigkeit, Sonja Meschkat ist mein Name. Wir wünschen euch einen schönen Abend. Bis bald, ciao.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18.15 Uhr.
Mehr auf deradiowissen.de.